Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen.
Und ich bin Marco.
Marco, heute bin ich richtig aufgeregt.
Ich merke schon.
Weil heute sprechen wir mit einem Erfinder, der gemeinsam mit seinem Team echte Berühmtheiten erschafft. Hör mal rein.
Was wird denn das, wenn es fertig ist? Nix, halt dich da raus. Ich muss hier eine persönliche Nachricht überbringen. Oh, persönlich? Von wem denn? Vom... Bernd, nee, warte mal, Brigitte, das war das haben wir, Jutta, Johannes. Ach ja, was war's denn jetzt, Mann oder eine Frau? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist auch egal. Ja, also, wenn du mich fragst. Ich frag dich aber nicht, jetzt halt die Fresse. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, also ich soll dir auf jeden Fall von der...
Ah, ja doch, die kenne ich auch. Das sind doch diese animierten Weihnachtstassen, so, die sprechen und dann gibt es immer so kleine Folgen und die machen Gags und Witze und so.
Richtig, denn wir sprechen heute mit jemandem, der einer dieser Tassen sogar seine Stimme leiht. Tim Osterholt ist sein Name. Aber das ist natürlich nicht alles, was Tim macht, denn er ist der Geschäftsführer, Animator und Director bei 58 Animation. Er kreiert also mit seinem Team Markenfiguren und animierte Charaktere, die wir aus den TV-Spots kennen. Zum Beispiel Meister Propper, Weißer Riese, die Lachgummis, Mr. Pritt und noch viele andere. Worauf es bei der Kreation ankommt und welche Vorüberlegungen man vielleicht anstellen sollte, bevor man eine Markenfigur erschafft, für wen sich das lohnt und warum sich das überhaupt lohnt, all das erzählt uns jetzt. Hallo Tim und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hi, grüße euch.
Was zeichnet denn so eine gute Werbefigur, zum Beispiel auch eine animierte Werbefigur, wie jetzt Mr. Propper oder Weißer Riese oder so, aus? Und wann braucht es dann ein Redesign? Und wie geht ihr da an die ganze Sache überhaupt ran?
Naja, was zeichnet das aus? Das ist sehr unterschiedlich. Also bei Meister Propper gab es erstmal so ein Riesenbuch, was er darf und was er nicht darf. Das ist natürlich eine Werbefigur, die gibt es schon ewige Zeiten. Die wurde irgendwann mal in den 50er Jahren dann von einem Schauspieler auf einen Charakter gewechselt, weil der Schauspieler wurde dann sehr berühmt. Damals waren Werbesendungen noch eine Minute lang oder noch länger und da wurden eher so, sah so ein bisschen aus wie so eine Serie. Also irgendwie eine Frau putzt, dann unterhielt sie sich mit ihm und man redete und so. Also da waren noch nicht so Sendezeiten wie heute, 10 Sekunden, 5 Sekunden, 20 Sekunden, bam, bam. Ne? Und der wurde immer teurer, weil er als Mensch natürlich, als Schauspieler immer mehr eine Marke vertrat und dann gab es dann eben Buyout-Rechte und so weiter. Das wurde dem Konzern irgendwann zu viel und dann haben sie sich entschlossen, eben eine Figur zu nehmen, die natürlich nicht altert. Und dann sieht man, es ist immer so, ob das eine Marke ist oder ein Charakter ist. Man muss immer mit der Zeit gucken, bin ich noch aktuell, muss ich ein bisschen was verändern. Manchmal muss man das, vielleicht muss man es nicht. Sie haben sich dazu entschlossen, damals das zu tun und wollten dann halt, weil 3D groß kam und dann wollten sie eine 3D-Figur und dann hatten sie eine, aber die sah auch meiner Meinung nach irgendwie nicht mehr so aus wie Meister Propper, sehr plastik und also man muss bei solchen Markenfiguren sehr vorsichtig sein, weil die Wiedererkennung darf nicht verloren gehen, egal wie viel man da anfasst. Wir haben beim Mr. Pritt Redesign sind wir etwas krasser geworden, da ist aber auch die Wiedererkennung dadurch, dass es immer dieser Pritt-Stift ist, relativ hoch und der hatte vorher eine Nase, wir haben ihn dann die Nase weggemacht, weil wir dachten, okay, das Design hat uns eher in eine andere Richtung getrieben. Der ist auch heute immer noch, arbeiten immer noch sehr viel mit Henkel da an dem Mr. Pritt. Und bei Propper war es eben schon etwas schwieriger, gerade weil auch gerade sehr viele Augen darauf guckten, weil viel schiefgegangen war, weil der nicht gut ankam im Markt, die Leute ihn nicht mochten. Haben wir eben probiert, wir haben auch eine 3D-Figur gemacht. Wir haben sie aber so nah wie möglich am Original gehalten. Wir haben probiert, das Shading, also der wie er aussieht, wenn wir ihn aus der Maschine rausrendern, sehr nah an einer gezeichneten Figur bleibt, aber ihm einen modernen Touch gegeben und so all die Inputs, die wir gehört haben von Procter & Gamble damals, was sie gerne hätten, eingearbeitet. Und am Ende ist er sehr nah an der ursprünglichen Figur gewesen, mit so ein bisschen Touch, bisschen muskulöser, ein bisschen jünger, little bit, ja, so, aber das waren natürlich so Sachen, ja, die Leute dann haben wollten.
Ist es grundsätzlich schwerer, menschliche Figuren 3D darzustellen, als jetzt so Fantasiefiguren wie jetzt Mr. Pritt oder die Lachgummis? Weil da denke ich mir so, die Lachgummis, die können ja alle möglichen Tricks machen und es kann nicht unrealistisch sein, weil es sind ja keine echten Figuren.
Das ist schon, es ist natürlich, wenn man jetzt einen fotorealistischen Charakter machen will, wenn ich jetzt einen Löwe machen sollte, der irgendwo langläuft und etwas tut, was ein normaler Löwe nicht kann oder weil man nicht damit drehen kann, dann ist es sehr schwer. Also weil man Tiere oder auch Menschen zu kreieren, einen fotorealistischen Menschen, der aussehen soll wie ein echter, zu kreieren, müsste auch schon Sinn machen. Da sind wir immer dagegen zu sagen, wir machen einfach mal was, weil man es machen will, sondern mit Menschen würde ich immer sagen, warum drehen wir nicht mit einem echten Menschen? Wenn man natürlich sagt, man will eine Figur haben, die eben keinen Mensch ist, dann muss man da durch. Die Problematik ist bei allem, was wir kennen, wie ein Mensch, ein Tier, wenn da kleine Fehler, Ungenauigkeiten, wenn der nicht läuft, wie er normalerweise läuft, wenn da im Gesicht nicht das passiert, was wir kennen, dann fällt man in so ein Tal, Uncanny Valley heißt das in der Fachsprache, da fällt man so rein, wo die Leute keinen, das wirkt dann unnatürlich und ich kriege keinen Bezug dazu. Wenn ich natürlich so eine kleine Figur habe, dann ist das ganz leicht. Der nehme ich alles Mögliche ab. Ja, die kann auf einmal 5 Meter hoch springen, die kann explodieren, ist gleich wieder da, die kann machen, was sie will. Sie kann hakelig laufen, sie kann weich laufen. Da habe ich viel mehr Spielraum und da stellt keiner die Ist-das-echt-Frage. Ist das realistisch? Sondern da geht es eher darum, wie lebendig kriege ich es? Ja? Weil es muss lebendig wirken, sonst kriege ich, glaube ich, keinen emotionalen Zugriff. Wenn ich nicht merke, das sieht jetzt aus wie eine kleine lebende Figur, dann ja. Und das macht es natürlich bei Menschen oder echten Tieren, Dinge, die wir kennen, relativ schwierig. Ja.
Die Charaktere, die du aufgezählt hast, die kennen wir ja jetzt hauptsächlich alle aus dem Fernsehen oder aus Kinowerbung oder ganz großen Bildschirmen. Aber können denn auch kleine und mittelständische Unternehmen mit so einem Werbecharakter etwas anfangen? Wo kann man die noch so einsetzen, außer bei so riesigen Produktionen?
Ich glaube, das kommt immer drauf an, kleine Firmen, große Firmen. Große Firmen ist es ein größeres Projekt, kleine Firmen sind es häufig kleinere Projekte. Ja, ist ja klar, wenn man dann Meister Propper macht, dann hat man irgendwie 100 Millionen Flaschen, die gedruckt werden. Da ist natürlich dann irgendwie auch das Ganze, was dahinter hängt, riesig. Aber in Japan zum Beispiel hat alles einen Charakter. Die Japaner sind so in der Comic-Welt und das auch schon viel früher als wir. Manga ist da ja traditionell schon seit vielen, vielen, wenn nicht 100 Jahren. Und selbst das Gefängnis hat einen Charakter. Ja, die Müllabfuhr hat einen. Alles hat was. Die U-Bahn, der Zug, überall gibt es kleine Charaktere, die Informationen transportieren, die irgendwo was haben. Also insofern, bei kleinen Unternehmen, natürlich ist Fernsehwerbung war früher natürlich auch für uns in dem Bereich ein großer Markt. Heute ist das sehr gratis, wisst ihr ja auch, sehr stark am Wechseln. Ja, die Leute gucken nicht mehr so viel Fernsehen. Es geht viel online, es geht viel auf Webseiten, es geht viel in Social Media, Instagram, Facebook, YouTube. Insofern sind die Möglichkeiten auch für kleine Unternehmen heute riesig geworden. Ja, ich kann einen YouTube-Film machen, den lade ich hoch, es kostet mich gar nichts. Dann zeige ich das meinen Followern oder meinen Kunden, kann da einen Link dran machen. Ich kann auf meiner Webseite Sachen rumspringen lassen. Also die Möglichkeiten sind riesig. Und selbst der Bäcker um die Ecke hat manchmal einen süßen Charakter und der benutzt ihn dann halt vielleicht auf seinem Logo und auf seinen Tüten. Da ist natürlich, die Möglichkeiten sind für alle da.
Das stimmt.
Wenn man die natürlich auch sagt, man hat Lust darauf. Ja.
Stimmt, ich kenne einen Bäcker tatsächlich hier bei mir um die Ecke, der hat einen Krapfen mit Armen und Beinen und Augen, aber keinen Mund. Das irritiert mich manchmal.
Ja, man kann es richtig machen, man kann es falsch machen. Die Frage ist jetzt, fühlst du dich da eher angesprochen oder ist es dann, wenn du jetzt sagst, okay, da weiß ich nicht, der hat keinen Mund, das kommt mir irgendwie komisch vor, dann ist es ja erstmal nicht so die Sympathie. Da hast du eher so das Gefühl, da fehlt was. Das kann gut sein, es kann schlecht sein. Ja? Also du siehst, man hat natürlich irgendwie, es gibt schon, darum gibt es ja so viele Markenfiguren, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, dass natürlich der Mensch mit solchen Figuren häufig emotional angesprochen wird. Ja. Und das ist natürlich dann auch der Grund, dass du da Figuren hast, die eine Marke vertreten, die dich angucken, wo du Augenkontakt finden kannst und so, ja, die natürlich dann auch vielleicht in deinem Gedächtnis bleiben, dass du sagst, es ist der Bäcker mit dem Krapfen ohne Mund.
Ja, also hat funktioniert, ja.
Ja, siehst du, hat gut funktioniert.
Vielleicht machen wir eure Arbeit mal an so einem fiktiven Beispiel fest. Mhm. Angenommen, ich arbeite jetzt in so einem traditionellen B2B-Industriebetrieb. Mhm. Wir machen Etiketten und Beschilderungen und das ist alles sehr industriell und zugeknüpft vielleicht auch ein bisschen. Ich möchte jetzt aber meinen Chef davon überzeugen, dass so ein Werbecharakter für unsere Marketingaktionen eine gute Idee wäre. Kannst du mir so ein paar Argumente an die Hand geben, wie ich ihn davon vielleicht überzeugen kann?
Ja, natürlich. Also der Vorteil von so einer Figur ist natürlich, dass man Aufmerksamkeit erregt und dass man im Gedächtnis bleibt. Das ist schon mal so die ersten Dinge, ja, dass man sagt, man hebt sich ein bisschen von der Masse ab. Wie viele der Konkurrenten haben einen? Wenn man selber einen hat und der gut funktioniert, ist es natürlich eine Geschichte, die als erstes mal sich absetzt, ja. Dann ist es natürlich, durch so einen Charakter kann man Emotionen schaffen. Das kann ich mit nur einer Marke schwieriger. Das heißt, ich kann Sympathie generieren, was wir ja eben schon mal gesagt haben. Ich kann sagen, über das, was der Charakter tut, darf er was tun oder ist er nur im Print zum Beispiel oder darf er auch mal sich bewegen? Wenn er nur im Print ist, muss man über das, was er darstellt, sagen, welche Sympathie kann ich generieren? Sympathie heißt, Menschen erinnern sich. Es gibt eine Markenbindung, ja, dass die Marke bekommt ein Gesicht. Man kann sich daran erinnern, ob das dann der Obi-Biber ist, ob man nicht an dich den erinnert, ja, oder eben der Meister Propper, man erinnert sich dran, wie viele andere Waschmittel haben. Der Weiße Riese war dann ja in Deutschland auch ein ähnliches Projekt, wo die Leute sagen, wir wollen da einen Charakter hinten dran hängen, der einfach so ein bisschen das aussagt, was dieses Ding so Tolles kann, ja. Und Menschen natürlich auch Entertainment lieben, ob jung oder alt, man will unterhalten sein, ja, und das ist natürlich eine Sache, die da emotional sehr gut mitspielt. Dann sehen wir ja zum Beispiel, wenn man Botschaften generieren will, wenn ich jetzt sagen will, ich will was, was mein Unternehmen ausmacht, was unsere Produkte ausmacht, will ich irgendwie Informationen transferieren, dann kann ich das mit einer Figur sehr spielerisch machen. Ja, ich kann da Witz reinbringen, die kann Sachen erklären. Das gucke ich mir dann vielleicht auch an, als dass ich mir irgendeine tröge Erklärung, was passiert hier alles, sondern dann kommt einer rein und irgendwie erzählt mir das oder so, da kann ich, das heißt, ich kann sehr spielerisch die Sachen generieren. Man kann es in Geschichten verpacken, zum Beispiel bei so Gedächtnistraining. Ja, wenn irgendwie 100 Worte aufgesagt werden und ihr sollt euch die merken, wenn ihr die an eine Kette einer Geschichte hängt, ja, irgendwie das gelbe Segelboot segelt über die blaue Wiese und so und du hast lauter Sachen, die können völlig absurde Geschichten ergeben. Du erinnerst dich aber viel leichter, weil du diese Geschichte wieder abgehst. Und ähnlich ist es da auch, ja. Du hast eine viel bessere Erinnerung. Und natürlich, was ein sehr starker Punkt ist, Emotionalität. Und das ist halt das, es muss lebendig, es muss lustig sein. Und wenn ich Emotionen erwecke, dann schaffe ich Freude, dann schaffe ich Humor, dann schaffe ich Bindung. Und dann schaffe ich vielleicht sogar, wie wir es auch schon geschafft haben, mit einem unserer Geschichten, schaffe ich Fans. Leute, die Fan werden von etwas. Und sagen, ah, das hat mir Spaß gemacht, ah, das gefällt mir. Das ist natürlich, je von Unternehmen abhängig, wie weit kann ich das treiben? Mhm. Wir hatten auch schon eine Versicherungsfirma, die hat mit einem Charakter geworben, der halt irgendwie eher ein Gangster war. Das heißt, der hat nicht für die Marke gesprochen, sondern er hat natürlich für das gesprochen, was alles passieren kann. Ja, also es war so ein Marder, es war eine Autoversicherung und der Marder hat dann halt irgendwie die Kabel durchgebissen und er hat irgendwie, ja, er hat alle möglichen Mist gemacht, eingebrochen, Autos zerkratzt mit einem Skateboard und so und hat eigentlich gezeigt, was kann passieren, hat sehr viel Spaß gemacht, hat aber dann diesen ganzen Humor trotzdem auf die Versicherung, die eigentlich ja genau das Gegenteil macht. Ich will euch beschützen davor oder ich will, wenn was passiert, macht euch keine Sorgen, wir beschützen euch. Und da war dann die Wahl dieses Charakters eben zu sagen, der steht nicht für den Brand, sondern der soll Spaß machen, der soll zeigen, was kann alles schiefgehen, der kann sich alles Mögliche leisten, da können wir eine Menge Bullshit machen. Aber trotzdem zeigen wir, ja, irgendwie ist doch egal, wenn was passiert, wir sind für euch da. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, glaube ich, wo man den Chef überzeugen kann, zu sagen, hey, so eine Figur könnte Sinn machen für unsere Außendarstellung. Und man kann auch sehr viele Neukunden dadurch generieren. Also wenn man auch sehr lange irgendwie natürlich eine Marke hat und dann kommt sowas und dann auf einmal denken die Leute, hör, was ist das? Und auf der Webseite springt was rum oder es gibt mal einen kleinen Film irgendwo auf dem Instagram oder irgendwas, kann man natürlich auch neue Kunden, die vorher vielleicht gar nicht mal hingeguckt haben oder gesagt haben, ach, oder ganz woanders bei einer anderen Firma, sagen, hey, wer ist das? Ah, spannend, okay, Neukunden zu generieren. Ja, also ich glaube, da gibt es viele Punkte, die man, selbst wenn man in der Konkurrenz oder in seinem Marktfeld jetzt erstmal nicht daran denken würde, gibt es bestimmt viele Punkte, wo man sagen würde, hey, vielleicht würde es ja Spaß machen, irgendwie so eine Figur zu haben, die unsere Marke vertritt, unsere Marke darstellt oder einfach nur uns kommuniziert.
Eine Unterart von solchen Werbefiguren sind ja Maskottchen, die man jetzt hauptsächlich aus der Sportwelt kennt. Und wenn man da die Augen ein bisschen offen hält, dann stößt man immer wieder auf wirklich bemerkenswerte Maskottchen. So wahrscheinlich ist von der WM 2006 der Goleo, also dieser Löwe ohne Hose, jedem noch ein Begriff. Oder bei der letzten WM in Katar gab es ja dieses Laib, das war so ein Tuch mit Augen irgendwie so in die Richtung. Oder dann gibt es auch so ganz verrückte Dinge wie ein Handballverein, der einen menschengroßen Harzer Käse als Maskottchen hat. Woher kommen solche Dinge? Also wählt man da manchmal auch Maskottchen oder auch Werbefiguren aus, die ganz bewusst irritieren?
Ja, also wir sind immer ein Freund davon und das ist halt auch die Frage, wenn man sowas generiert, ist, wenn du Firmen oft fragst, was will ich für einen Charakter haben, dann kommen oft nur positive Eigenschaften. Muss schön aussehen, muss alles richtig machen, ja, weil wir sind toll und oder wir wollen das so kommunizieren, dass wir keine Fehler haben. Ist aber oft nicht sympathisch und bleibt nicht im Gehirn. Das heißt, die Frage ist, will ich jeden ansprechen oder will ich ganz spezifisch Leute ansprechen? Und je mehr Ecken und Kanten ich habe, glaube ich, desto mehr polarisiere ich auch. Und dann habe ich die ich erwische, voll erwischt und manche halt total abgehängt, aber vielleicht will ich auch gar nicht alle, sondern ich will die und die will ich aber voll und ganz. Und dann habe ich natürlich bei dem Goleo, muss ich sagen, da hatte ich andere Probleme. Ich finde ohne Hose kein Problem. Irgendeiner hat da drauf gezeigt und hat irgendwie gedacht, oh Gott, er hat keine Hose an. Aber ich meine, Donald Duck hat hat auch keine Hose an. Hat es jemals irgendjemand gestört? Nein, Puh, der Bär hat keine Hose an. Who cares, ja? Das ist so eine Sache, ich dachte eher bei einem Löwe für Deutschland. Ich hätte gesagt, wir brauchen einen Adler. Und der Löwe ist zwar in vielen Bundesländern auch in den Wappen mit drin, ist aber, finde ich, für so die Außenwelt nicht so das Klassische. Also ich hätte eher gedacht, wir hätten einen Adler gebraucht. Ja? Fand den eigentlich ganz okay, den Goleo. Aber es war so, Löwe und Deutschland habe ich irgendwie, das war, weiß ich
oder
nicht.
Oder einen Bären, wie der Berliner Bär zum Beispiel, wäre auch noch nah dran
der
gewesen.
Bär, ja genau, keine, sowas hätte ich, ja, Bär wäre ich sogar auch noch. Aber der Löwe ist jetzt so ein afrikanisches Tier, auch wenn wir das, weil die Leute natürlich mit dem Löwe, ja, das ist ein tolles Tier und dann machen die das dann in ihr Wappen rein. Und wir haben genügend Städte und Länder, die einen Löwe drin haben. Aber auf unserer Fahne haben wir eben oft den Adler und da hätte ich eher dran gedacht. Bär hätte ich auch gut gefunden. Ja, aber du hast recht, diese Ecken und Kanten an den Charakteren sind wichtig, finde ich zumindest. Ja, man kann natürlich auch langweiligere Sachen machen oder so, aber du siehst ja, es bleibt hängen. Und dieses Tuch zum Beispiel, das fand ich auch nicht schlecht. Es war schön animiert. Die hatten da irgendwie, klar, man hat so gedacht, warum ist das ein Tuch? Da hat man erstmal zu Fragen gestellt, aber ja, es, du siehst, ein Harzer Käse, denkt man auch, wow, da haben wahrscheinlich auch alle gelacht, ja, und haben gedacht, ja, super, aber hey, wenn du so ein Maskottchen hast und da läuft der Käse rum und die alle sind damit happy und so, das heißt, das bleibt in Erinnerung. Ja? Also deswegen, ich bin Freund von Ecken und Kanten. Ich finde, gerade wenn man so sieht, so Charaktere, die sehr erfolgreich sind, wie die Minions oder Donald Duck oder so, die haben mehr als Ecken und Kanten. Und Donald Duck ist oft ein richtiger Arsch, ja, auch zu seinen kleinen, ja, ist ja. Aber am Ende hat er dann immer so ein Ding, wo er es dann selber versteht oder das Schicksal ihm eins auswischt oder er nicht, ja, und dann merkt er was, aber es macht Spaß, ihm zuzugucken. Und deswegen finde ich Ecken und Kanten oft sehr wichtig. Und ich habe euch ja vorhin das Beispiel gegeben mit dem Marder. Manchmal hilft es auch, wenn man eine Marke berät, dass man sagt, ja, vielleicht ist es nicht der eure Werte, sondern er ist eigentlich der, mit dem wir Spaß haben können, der aber das symbolisiert, was passieren kann. Und ihr seid aber diejenigen, die diese Botschaft schickt und sagt, hey, auch wenn da draußen einer rumläuft, der irgendwie alles kurz und klein schlägt, wir versichern euch und da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, also ich glaube, das ist eine gute Idee. Kann auch schief gehen, ne? Also wenn natürlich du das Gefühl hast, ich empfinde keine Sympathie. Also ich finde auch zu so einem laufenden Harzer Käse kann man Sympathie empfinden, wenn der irgendwie auf dem Handballfeld rumläuft und irgendwie Quatsch macht. Und die Amerikaner haben das ja sehr häufig, dass sie ihren Charakter, ihr Maskottchen rumlaufen haben und da wird viel gedanced und die machen Spiele und so. Ja, da passiert was und da ist es fast Wurst, wie der aussieht. Wenn du am Ende Charakter über Taten und über Humor ausdrückst, kannst du selbst mit dem Käse Spaß haben, ja.
Habt ihr eigentlich bei eurem riesigen Portfolio aktuell einen Lieblingscharakter?
Wir haben viele. Ich würde sagen, klar, bei uns gibt es die Tassen, ja, die sind natürlich ganz hoch im Kurs. Da ist ja sogar dann eine eigene Firma draus geworden und mit denen haben wir viel Spaß. Die stehen bei uns ganz hoch im Kurs. Wir haben gerade für einen deutschen Hunde- und Katzenfutterhersteller zwei Charaktere gemacht, Doggy und Kitty. Sehr mutige Kampagne. Könnt ihr euch mal angucken. Die Firma heißt, glaube ich, Fox for Pets jetzt. Die sind ursprünglich anders, haben sich umgenannt. Findet ihr aber auch bei uns auf der Webseite. Die finde ich sehr gut.
Wir verlinken es natürlich in den Shownotes.
Okay, also da, die machen, das ist eine sehr mutige Kampagne. Da werden Sachen gemacht, die, glaube ich, sich nicht viele Leute trauen würden. Und dann der Martin ist immer noch einer unserer Lieblingscharaktere, weil wir mit dem echt viel Spaß hatten. Aber ganz oben, glaube ich, bei der 58-Liste ist unser eigenes Maskottchen. Das ist der Kanix. Das ist so eine gelbe Figur, die werdet ihr finden. Der hat keine Arme, nur Beine. Relativ korpulenter Kollege. Simples Design. Das war einer unserer ersten Charaktere. Und interessanterweise hat der schon relativ viele Jobs bekommen in seinem Leben. Er hat sogar mal eine Riesenkampagne für PlayStation. Da kam PlayStation auf uns zu und hat gesagt, ja, sie wollen irgendwie, die PS Vita kam da raus, es war so eine 10-Finger-Konsole, ja, Dual-Sticks, hinten hatten sie Touchpads, wo man Sachen machen, also ganz neues Ding, das wollten sie ihren Fans oder ihrer Community, wollten sie das zeigen. Und dann haben wir gesagt, naja, also Analog-Sticks irgendwie, das sagst du Analog-Sticks, dann wissen die das alles, was wollen wir da machen? Und dann haben wir gesagt, ja, wollen wir irgendwie nicht irgendwie ein bisschen was Spaßiges draus machen? Und dann ging es eben drum, okay, wir haben nicht viel Geld, einen Charakter entwickeln, entwickeln, kann Geld kosten. Wir haben gesagt, hey, wir haben einen, der kann nichts, ja, der hat keine Arme und so. Und dann haben wir gesagt, ja, so eine 10-Finger-Konsole mit einem Charakter ohne Arme, wie habt ihr euch das vorgestellt? Und dann haben wir halt eine Kampagne gemacht, wo der kann nichts als Versuchskaninchen immer in der Konsole irgendwie malträtiert wurde, in einer spielerischen Art und Weise. Meistens stirbt er am Ende. Oh Gott. Er ist ja nächstes Mal wieder da, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, sozusagen dann die Analogsticks zu zeigen oder dann auch, ja, dass man damit drehen und wenden kann, das Touchpad und so. Und der Canix hat da einige Projekte schon immer wieder gehabt. Jetzt im Sommer machen wir wieder was mit ihm und ich glaube, es könnte auch sein, dass wir nochmal etwas Größeres machen, aber das ist so unser eigenes Maskottchen. Und er zeigt zum Beispiel, dass man selbst mit einem Charakter, der offensichtlich vielleicht nicht wirklich was machen kann ohne Arme, dass der sehr viel kann, sehr viel machen kann auch, wenn man die Fantasie spielen lässt und dass es sehr viel Spaß machen kann. Und ja, der sitzt auf dem Thron der Charaktere, gefolgt von den anderen, die ich euch genannt habe, da mit Sicherheit.
Ja, wunderbar. Ich wollte noch einmal auf die Tassen zurückkommen. Die haben wir jetzt fast vergessen.
Ach du meine Güte.
Diese sprechenden Weihnachtstassen, die werden den meisten wahrscheinlich was sagen. Diese
Wenn nicht, das Video ist auch verlinkt in den Shownotes.
Ja, das Video verlinkt mir auf jeden Fall in den Shownotes. Das war ja dann ein riesen Selbstläufer, ein riesen Ding. Das heißt, ihr habt da Werbecharaktere geschaffen, die es zu einer Produktlinie gebracht haben. Kannst du uns da noch kurz mal einen Schwank erzählen, wie es dazu kam?
Ja, das ist eine lange Geschichte, ist schon eine Weile her. Ja, wir haben über die Meister Propper-Leute, haben wir eine Agentur in Frankreich kennengelernt und haben für die auch ein Redesign oder ein 3D mit 2D auf 3D Transformation gemacht von Pepito. Das ist deren, das ist wie bei uns die Beukeler Kekse, heißt bei denen Pepito. So ein kleiner Mexikaner, der so Schokokekse verkauft. Und einer dieser Werbungen kamen viele Charaktere vor, die jetzt nicht mit der Marke verbunden waren, sondern die so Side-Character waren, unter anderem eine Schüssel, die wir designt haben, eine Frühstücksschüssel, die irgendwie keine Lust mehr hatte auf Frühstück und irgendwie da so die Nase voll hatte. Und dann war mal wieder Weihnachten. Wir hatten irgendwie gesagt, komm, wir machen irgendwas Schönes für unsere Kunden, was zum Rausschicken. Damals, das war pre-YouTube, da gab es noch kein YouTube. Da hat man noch kleine Filme an E-Mails gehängt und hat die an Leute geschickt. Die Hälfte hat es aufgemacht, die andere Hälfte hat gedacht, das ist irgendein Virus oder sowas. Ja, ja, wirklich. Man musste auch gucken, dass es nicht größer als 2 MB hat, damit nicht irgendwie auch so irgendwie dann das Postfach vollläuft und so Geschichten. Und wir haben dann einen kleinen Film gemacht, damals mit einem Mundstuhl-Audio. Das war dieses immer zweimal mehr wie du.
Ja.
Genau. Und der Film, den haben wir an 400 Kunden rausgeschickt. Der war am nächsten Tag, hat meine Mutter mir den Film geschickt, am nächsten Tag. Und sagte so, den hatte ich noch gar nicht gezeigt. Also das war sozusagen nur an Kunden. Und das Ding ist so viral explodiert. Und wir hatten immer schon die Überlegung zu sagen, das eine ist Dienstleistung, aber Produkte, also wirklich haptisches, wenn man so viel Digitales macht, hat man auch, also wir zumindest, ein großes Verlangen auch nach, sag ich mal, so echten Geschichten. Und da haben wir gesagt, auch wenn es so vielen Leuten Spaß gemacht hat, vielleicht wäre das mal eine Idee, können wir das produzieren? Und dann hat es 2 Jahre gedauert, unter anderem auch, kam dann schnell Fernost ins Spiel, war irgendwie mal eine Überlegung wert, war aber für uns dann als auch so, wir waren eher interessiert an, können wir das in Deutschland hinkriegen, können wir das hier lokal machen, irgendwo in Fernost Dinge zu machen, hat uns nie irgendwie gelegen, war auch eher schwierig. Ich glaube, wenn man eine große Company ist, hat man da andere Möglichkeiten. Für uns war das eher so, dann auch noch Sachen, aus denen Menschen essen und wir waren mit dem Anspruch an Qualität, deswegen wollte es auch nicht Keramik, sondern Porzellan muss es sein, ja. Und dann sind wir irgendwann dahin gekommen, dass wir die beiden Charaktere einmal rausgebracht haben und war dann, wir haben ja unsere Animations-Company gehabt und das lief dann so nebenbei über einen Unterhändler, der uns da geholfen hat, das herzustellen und die haben das ein bisschen mit auf Messe genommen, die Leute haben es erkannt, haben es ein bisschen gekauft, es hat ein bisschen Geld verdient, aber es war nie was Großes, aber wuchs so ganz langsam ein bisschen an und dann irgendwann 2011 hatten wir eine Krise in der Animation, da war ein Jahr, das war sehr schwer für uns, 2010 war eins der produktivsten Jahre, die wir je hatten, haben wir komplett durchgearbeitet und dann auf einmal fiel das und das ist halt in der Dienstleistung häufig der Fall. Du weißt nie, manchmal kommen alle auf einmal und manchmal kommt niemand. Sehr schwierig dann auch und unsere Firma war da auch schon über 20 Leute groß und dann war sehr lange Pause und dann kamen wir so ein bisschen in Schräglage durch eben keinen Income und hatten damals überlegt, was machen wir jetzt mit diesen Tassen? Wollen wir das weitermachen? Lassen wir das? Ja, das hat ja auch, bindet ja auch Kapital und so, wenn man dann Produkte herstellt. Und da haben wir uns dann entschieden, nein, das hat uns Spaß gemacht. Das ist unser eigenes Ding. Das ist unser eigenes Produkt. Wir nehmen es lieber noch ein bisschen mehr in die eigene Hand. Sind dann von damals einem tschechischen Hersteller auch auf einen deutschen Hersteller irgendwann geschwenkt. Und dann wurde das nachdem wir das selber in die Hand genommen haben und gesagt, okay, jetzt machen wir da mal ein wirkliches Projekt raus und machen das alles selber, da ist es auf einmal sehr groß gewachsen. Und mittlerweile, würde ich sagen, hat es auch die Animation, die ursprünglich Company, bei weitem abgehängt. Wir verkaufen mittlerweile in 66, 68 Ländern die Produkte. Natürlich ist der deutschsprachige Markt immer noch der größte von allen, muss man sagen. Aber das kommt in Fernost gut an, das kommt im Mittleren Osten gut an, das kommt in Südamerika, in den Vereinigten Staaten und so. Also die Produkte machen überall Spaß. Und da ist wirklich aus Spaß ernst geworden, bleibt aber weiterhin Spaß. Also wir haben natürlich da eine Company draus gemacht, das macht einen Riesenspaß. Die Animation macht die Filme weiterhin. Wir produzieren immer mehr Produkte. Mittlerweile haben wir ja echt einen Riesenarsenal an schönen Produkten, was die Tassen angeht, und machen auch immer noch Filme. Und das ist, anfänglich so ein bisschen nebenbei passiert und auf einmal war es eine Company, ja. Und da seht ihr ja auch, wie ihr seht, da ist andersrum. Ne? Ist ähnlich wie bei Disney, da war erst ein Film da und daraus wurde was.
Ja.
Und das geht mal so, mal so. Und wir haben gesagt, da machen wir jetzt was draus.
Tim, vielen Dank. Ich könnte noch Stunden mit dir reden als Animationsfan. Vielen Dank für dieses Interview. Es hat mir richtig Spaß gemacht und ich glaube, wir konnten richtig viel mitnehmen über das Thema.
Okay, danke euch. Tschüss.
Ciao.
Dankeschön. Ciao. Also ich habe heute gelernt, mit Werbecharakteren und Maskottchen kann man Emotionen hervorrufen, Geschichten erzählen und die bleiben bekanntlich im Gedächtnis haften. Klar, man wird damit nicht alle erreichen, aber seine eigene Zielgruppe. Und mit so einem süßen oder lustigen oder einfach sehr gut passenden Werbecharakter kann man seine Zielgruppe zu echten Fans machen. Und wir haben gelernt, dass das nicht nur für große Konzerne funktioniert, sondern auch für den kleinen Bäcker von nebenan.
Das Pendant mit echten Menschen, also eine Werbefigur, die von einem tatsächlichen Menschen verkörpert wird, nennt man übrigens Testimonial. Das hat dann auch wieder ganz eigene Vorteile und für diesen Weg haben wir uns auch bei Flyalarm entschieden. Vielleicht ist dir auch schon mal der Erik Meyer aufgefallen, aber am besten machen wir zu dem Thema mal eine ganz eigene Folge.
Das würde ich auch sagen. Aber jetzt heißt es erstmal teilen, liken, kommentieren und zwar auf den Flyalarm Social Media Kanälen. Und ansonsten solltet ihr unseren Podcast abonnieren, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Wir sagen jetzt erstmal aber tschüss und bis bald.
Ciao.